D-Radio Wissen. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen. Was wir wissen, das prägt unser Denken. Aber wer entscheidet, was wir wissen und überhaupt zur Kenntnis nehmen können? Klar, zu Hause entscheiden wir das selbst. Diese CD kommt auf den Flohmarkt, dieses Album wird weiterhin liebevoll gepflegt und abgestaubt. Für die Öffentlichkeit entscheiden das Bibliothekare, Archivare und Museumsleiter, die in öffentlichem Auftrag genau das machen sollen. Wissen festhalten, Wissen zugänglich machen und sortieren. Und wer entscheidet, was im Netz aufbewahrt wird? Wer entscheidet, was ich dort überhaupt auf welchem Wege auffinden kann? Das ist zu Beginn der digitalen Ära nur eine der vielen spannenden Fragen, die dieser kulturelle Umbruch mit sich bringt. Auf der öffentlichen Abschlussveranstaltung der Initiative Nachhaltigkeit in der digitalen Welt wurde dieser Frage am 31. Mai 2013 im Jüdischen Museum Berlin nachgegangen. Veranstaltet wurde das Expertengespräch von dem Netzwerk Collaboratory, in dem diese Fragen beackert werden. Dort sprach auch Professor Stefan Gradmann, der Direktor der Universitätsbibliothek der Universität Löwen. Seinen Vortrag stützt er auf eine Präsentation, die ihr auf der Seite von Collaboratory nachverfolgen könnt. Ihm geht es um zwei Suchverfahren im Netz, das sogenannte Resource Description Framework, das wird RDF abgekürzt, und eine konkurrierende Art der Informationsvernetzung namens Schema.org, also zu Deutsch Schema.org. Um Schema und die Interessen an dieser Sortierung des Wissens geht es jetzt in Stefan Gradmanns Vortrag Die Archivierung des Wissens.
Schema.org, werden Sie gleich sehen, ist eine Initiative, deren Folgen Sie tausendmal schon Sicherheit begegnet sind, die Sie auch wahrscheinlich niemals wirklich explizit bemerkt haben. Und wie sich Schema.org zu Linked Data verhält, das ist meine Ausgangsfrage. Ich möchte Ihnen also erstmal denjenigen von Ihnen, die weniger technisch bewandert sind, kurz deutlich zu machen versuchen, was ich unter Linked Open Data verstehe. Inwiefern das in gewisser Hinsicht ein fröhliches Chaos ist, dessen Antipode das eben schon erwähnte Schema.org ist. Und hinter Schema.org mag es eine versteckte Agenda geben. Über die will ich ein bisschen, zugegeben, paranoid spekulieren, um mit einigen Thesen zu enden darüber, wie sich dieses Umfeld in Zukunft entwickeln könnte. Wer also die Bedingungen von Verstehbarkeit in Zukunft eigentlich um welchen Preis kontrolliert. Fangen wir an mit Linked Open Data. Linked Open Data ist letztlich etwas, was sich zurückschreibt auf dieses gedankliche Umfeld hier. Ich habe Ihnen also zwei Zitate rausgesucht, eines von Ted Nelson. Das war der Mann, der das Wort Hypertext erfunden hat. Das war der Mann, der mal gesagt hat, the web is literature. Web ist keine Technik, Web ist ein großes Stück Text, eine große Kontextualisierungsmaschine. Und das zweite Zitat ist eines, was uns noch mehrfach beschäftigen wird im Verlauf dieses Vortrags, kommt von Tim Berners-Lee, also dem Erfinder des Internet und dem Erfinder auch des Linked Data Web. Anyone can say anything about anything. Das ist sozusagen die Maxime eigentlich des Web, auch in seiner ersten Generation schon gewesen. So hat das Web angefangen. Doch, das ist von Tim Berners-Lee, das ist sozusagen die Magna Carta des Web, das sogenannte Information Proposal, das Berners-Lee 1989 seinen Oberen im CERN damals präsentiert hat. Und Sie sehen hier, dieses erste Web war konzipiert als ein Web von Dokumenten. Die zentrale Idee war, wir haben Dokumente und wir haben Verbindungen zwischen diesen Dokumenten. Und das ist das, was dann mit einer konkreten Syntax, nämlich HTML, spezifiziert, zum Web der ersten Generation geworden ist. Und dieses Web der ersten Generation erweitern wir gerade in zweifacher Hinsicht. Das ist der erste technische Teil, den Sie brauchen, um zu verstehen, was Linked Data ist. Was da passiert, will ich Ihnen kurz zu verdeutlichen versuchen. Das ist ein Graph, wie er im Web der ersten Generation, im Web der Dokumente funktioniert. Sie haben also hier zwei Ressourcen, eine Louvre-HTML und eine La Joconde, ein JPEG. Und zwischen den beiden gibt es einen HTTP-Link. Das heißt, Sie haben Entitäten, Ressourcen, die können Sie identifizieren mit sogenannten UAIs, in diesem Fall URLs. Und es gibt Verbindungen zwischen diesen Ressourcen. Das ist schon was. Es ist ein in dieser ersten Generation sehr erfolgreiches Informationsarchitekturmodell gewesen, aber es fehlt einiges darin. Insbesondere für Maschinen fehlt ganz viel, denn sie können mit diesen Graphen was anfangen. Sie wissen, dass Louvre ein Museum in Frankreich ist. Sie wissen, dass La Joconde, der französische Name für das Bild ist, das wir Mona Lisa nennen. Eine Maschine weiß all diese Dinge nicht. Und auch, welche Art von Verbindung zwischen diesen beiden Ressourcen bestehen mag, wie man also diesen Link hier typisieren müsste, das können Sie mit Ihrem impliziten Wissen tun. Sie können die Annahme machen, dass das Bild wohl im Museum hängen wird und nicht umgekehrt. Eine Maschine kann das nicht erraten. Eine Maschine braucht all dies als explizites Wissen. Also müssen Sie einen Weg finden, um die einfache Syntax des Web, Ressourcen und Links zwischen ihnen zu erweitern. Und das ist das sogenannte Resource Description Framework, RDF. Das ist eine einfache Syntax, die es Ihnen erlaubt, Aussagen über Entitäten im Web und die Art der Verbindung zu machen, die zwischen ihnen besteht. Wie jetzt hier in meinem erweiterten Graphen. Sie sehen, die Relation zwischen diesen beiden Ressourcen ist jetzt typisiert. Das eine ist im anderen enthalten. Das ist eine Erweiterung und diese Erweiterung kann ich jetzt benutzen, um Aussagen zu machen über Dinge im Web. Und diese Aussagen, sogenannte Triple, die immer drei Elemente haben, ein Subjekt, ein Prädikat, ein Objekt, wie in diesem Graphen hier, von denen kann ich Millionen und Abermillionen produzieren, zum Teil auch automatisiert. Darauf gehe ich jetzt nicht ein, wie das geht. Und dann muss ich versuchen, diese Triple, diese Mengen von Aussagen zu organisieren. Auch das kann ich tun mit einer Sprache, die dann zusätzlich geschaffen worden ist, das RDF-Schema. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Art Grammatik. Und die hat einige wenige Grundelemente, wie zum Beispiel ein Klassenkonzept, das es Ihnen erlaubt zu sagen, dass eine konkrete Instanz Stuhl zu einer Klasse Stuhl gehört. Eigenschaften, das sind die Verbindungen zwischen den Entitäten, Werte, die Ressource annehmen können. Es gibt ein einfaches Hierarchiekonzept in dieser Grammatik. Sie können also Hierarchien von Klassen und Eigenschaften definieren. Sie können sagen, dass die Klasse der Stühle eine Unterklasse von Möbel sein soll, dass Lehren eine Untereigenschaft von Kommunizieren sein soll. In diesem Konzept gibt es ein einfaches Vererbungskonzept. Sprich, in dieser Hierarchie von Klassen und Eigenschaften persistieren Eigenschaften und Attribute. Und wenn Sie diese einfachen Grammatikstrukturen kombinieren mit Trippeln in großer Menge, dann kriegen Sie Unterstützung für ganz einfache, deterministische, logische Operationen. Sie können inferieren, Sie können Schlüsse ziehen. Die Informatiker bezeichnen das etwas überheblich als Reasoning. Ich würde nicht denken dazu sagen, aber Sie können einfache Schlussoperationen ausführen und das über riesige Mengen einfach formalisierter Aussagen. Und Sie werden gleich sehen, dass man damit eine Menge anfangen kann. Um Ihnen ein Beispiel zu zeigen, hier habe ich ein einfaches kleines Aussagensystem, das in RDF konstituiert ist, das da sagt, es gab einen Ersten und einen Zweiten Weltkrieg, beides sind Ereignisse. Ereignisse sind Teil von geschichtlichen Perioden und beide Ereignisse hatten eine zeitliche Erstreckung. Das sind diese beiden Pfeile hier und die damit verbundenen Ressourcen, nämlich 14 bis 18 und 39 bis 45, sind ebenfalls wieder Perioden. Und wenn Sie dieses System von Aussagen nehmen plus eine einfache RDFS-Grammatik, dann können Sie eine zusätzliche Aussage inferieren, nämlich dass der Erste Weltkrieg vor dem Zweiten gewesen sein muss. Das können Sie aus dieser Menge von Aussagen schließen und das kann eine Maschine, ohne dass ein Mensch interferieren muss. Das ist also die erste Erweiterung des Web. Die zweite Erweiterung, Sie erinnern sich, ich sagte vorhin, das Web war ein Web der Dokumente oder als Web der Dokumente konzipiert. Die zweite Erweiterung ist die Idee, warum können wir nicht alles auf dieser Welt im Web repräsentieren und letztlich die gesamte Welt im Web abbilden und über die Welt operieren. Das ist das sogenannte Web der Dinge. Das funktioniert genau andersrum, nicht so wie auf diesem Bild hier. Das Komischste an diesem Bild ist eigentlich der bestimmte Artikel für die Dinge dort. Also das ist genau falsch rum, sondern es funktioniert so rum. Wir schaffen im Web Repräsentationen für Dinge aus der wirklichen Welt, wie jetzt hier diese gelbliche Ressource, die das Brandenburger Tor repräsentieren soll. Und über diesen Artefakt, der ein Stück Welt repräsentiert, kann ich jetzt auch wieder Aussagen machen. Ich kann das verbinden mit einer Konzeptressource hier oder einer Bildressource hier. Und ich kann zwischen diesen beiden auch wieder eine semantisch typisierte Verbindung herstellen. Und damit bekomme ich eine zweite Erweiterung des Web, was den Aussagenbereich angeht. Ich kriege also Spezifik von Aussagen und einen erweiterten Aussagenbereich. Und damit bin ich in einem neuen Paradigma. Das ist das, was Tim Berners-Lee Linked Data genannt hat. Das im Wesentlichen eigentlich auf vier ganz einfachen Prinzipien basiert, nämlich wir benutzen Standard-Identifier, um Ressourcen im Web zu identifizieren. Wir benutzen Standard-Zeiger, um auf Dinge zeigen zu können im Web, um dann letztlich über sie Aussagen machen zu können. Wir benutzen Standards, um Aussagen zu machen. Das eben erwähnte RDF ist einer. Der Abfragestandard, der dazu passt, ist das sogenannte Sparkle. Das können Sie sich für diejenigen von Ihnen, die relationale Datenbanktechnologie kennen, analog zu SQL vorstellen. Und schließlich, das ist das Wichtigste am Linked Data mit Web, wir machen Links, möglichst viele Links. Wir bringen Dinge in ein möglichst dichtes Beziehungs- und Aussagensystem von typisierten Aussagen und Beziehungen. Und dieses Linked Data Paradigma war anders als das, was Berners-Lee 2001 propagiert hatte, das damals sogenannte Semantic Web, was nie so richtig in die Luft gekommen ist. Dieses war sehr erfolgreich. Das Linked Data Web hat angefangen im Jahr 2007 mit einem großen, übrigens auch europäisch geförderten Projekt LOD. Das Ganze wickelte sich um diese Ressource herum, die DBpedia. Die DBpedia ist, wenn Sie so wollen, die RDF-Version der Wikipedia, also eine sehr viel stärker formalisierte, maschinell prozessierbare Version der Wikipedia. Und um die herum sind sehr schnell Ressourcen entstanden, wie zum Beispiel Geonames. Geonames repräsentiert alle Orte dieser Welt und macht sie als Webressourcen referenzierbar. Vorab, dass zum Beispiel die Modellierung von Projekten und Beziehungen, Zusammenarbeitsbeziehungen in Social-Web-Umgebungen ermöglicht und andere. Und dieses Modell ist innerhalb von wenigen Jahren von 500 Millionen Trippeln, das war der Ausgangspunkt, gewachsen zu dieser Wolke hier. Das ist die letzte grafische Repräsentation in diesem Modell, die es gibt vom Linked Data Web. Und da drin stecken einige Billionen Trippel. Es stecken einige hundert getrennter Ressourcen da drin. Eine gigantische Kontextualisierungsmaschine. Und mit der kann man Dinge machen. Die kann man unterschiedlich repräsentieren. Ich zeige Ihnen jetzt hier nochmal eine andere Repräsentationsalternative für die Klassen. Sie sehen, das ist ein bisschen dynamischer, wirkt ein bisschen organischer. Aber da sehen Sie schon, wie riesig und komplex dieses Gebilde ist. Hier haben Sie ein anderes Beispiel von Instanzen jetzt, die in diesem Linked Data Paradigma organisiert sind. Das ist eine riesige Wolke. Das sind alle Philosophen und Schriftsteller, die Sie in der DBpedia finden und die Beziehungen zwischen ihnen, so sie denn in der DBpedia deklariert sind. Und Sie sehen schon, das ist mächtig groß. Da kann man reinzoomen. Das ist die Zone, die ich am interessantesten finde. Das ist Kafka und alles, was um ihn herum in DBpedia existiert. Es ist sehr beeindruckend, aber es ist nicht wahnsinnig nützlich. Man kann das besser machen. Man kann das alternativ, das ist die zweite Version dieses Graphen, so darstellen. Dann können Sie den Graphen partitionieren und können zum Beispiel hier den Subgraphen Kafka sich rauspicken und dann über den operieren, ihn mit anderen Ressourcen in Verbindung setzen. So ist es schon etwas nützlicher. Sie können sehr schöne dynamische Anwendungen auf diese Weise bauen. Das ist nochmal eine alternative Darstellung zu den Linked Open Vocabularies. Das ist nochmal ein Versuch, diesen großen Graphen von Vokabularen zu partitionieren. Hier suche ich mir jetzt mal einen Teilgraphen raus, die Klassen, die alle in Verbindung mit den DC-Terms in diesem Fall stehen. Und hierin kann ich jetzt navigieren und mir Vokabulare suchen. Denn es geht uns eigentlich auch nicht um Anwendungen, sondern um Vokabulare. Das sind also jetzt alles Andeutungen, die Ihnen zeigen mögen, was man mit diesen Linked-Data-Ressourcen tun kann. Man kann Dinge kontextualisieren, man kann sehr dichte semantische Beziehungswolken letztlich herstellen. Aber in dieser Welt gibt es ein Problem. Das Problem sehen Sie, wenn Sie versuchen herauszufinden, auf welche Weise Sie jetzt mit solcher RDFS-Grammatik Sie Personen modellieren können. Das suchen wir uns mal raus. Und dann sehen Sie plötzlich, dass es für die Repräsentation von Personen auf Ontologieebene, also das komplexe Konzept Person und alle Attribute, die man zu Personen im Web würde ausdrücken möchten, können allein 418 unterschiedliche Ontologien gibt, mit denen Sie Aussagen über Personen machen können. Und wenn Sie jetzt auf die Instanzenebene der einzelnen Konzepte runtergehen, wird es noch schlimmer. Dann kriegen Sie also jede Menge einzelne Konzepte von Personen in unterschiedlichen Vokabularen. Alle haben irgendwie was mit Personen zu tun. Sie sind also alle semantisch teilredundant, aber sie sind nicht miteinander verbunden. Und damit sehen Sie, gibt es ein großes Qualitätsproblem letztlich in diesem Linked Data Web, denn es ist so, wie Tim Berners-Lee proklamiert hatte, anybody can say anything about anything. Diese semantischen Ressourcen wachsen völlig wild, unkoordiniert. Es gibt im Web keine Regierung, es gibt keine Zentralredaktion. Und damit entsteht in der Tat ein Qualitätsproblem. Denn wir wissen nicht, wenn eine Webressource semantisch kontextualisiert ist, mit jetzt zum Beispiel hier einer Personenressource, was derjenige, der diese Verbindung hergestellt hat, nun eigentlich wirklich damit sagen wollte. Wir wissen nur, dass er ein Attribut einer Personenressource aus einer bestimmten Ontologie gewählt hat. Aber wie weit das mit dem letztlich übereinstimmt, was Sie mit den Attributen dieser Person selbst verbinden, ist nicht klar. Das heißt, wir haben hier in der Tat ein Problem. Sie können das visualisieren und dann landen Sie... Nee, das ist noch nicht die Visualisierung. Das ist nochmal ein Problemstatement. Ein Problemstatement vom W3C, das das, was ich Ihnen eben konkret zu sagen versucht habe, nochmal abstrakt sagt. Nämlich, dass es sich hier um den Versuch handelt, eine offene Welt zu modellieren, in der jeder alles sagen kann. Und das führt dazu, wenn es keine koordinierende Instanz gibt, dass es unsinnige, inkonsistente und im Konflikt miteinander befindliche Aussagen geben wird. Das heißt, wir haben ein Hauptproblem im Linked Data Web, das ist die meistens leider nur partielle semantische Redundanz. Das ist letztlich so visualisierbar. Dieses Linked Data Web ist im Grunde eine Favela, ein völlig wild gewachsenes Ding. Und jetzt gibt es Menschen, die sagen, warum machen wir das nicht anders? Warum machen wir das nicht so? Warum bauen wir nicht schöne Kathedralen im Web statt dieser unordentlichen Hütten? So sieht eine fertige Kathedrale aus. Und das ist der Hintergrund von Schema.org. Schema.org ist eigentlich angetreten mit dem Anspruch, genau diese Unordnung, diese unkoordinierte semantische Kontextualisierung in eine Form zu bringen. Das sind ein paar Fakten zu Schema.org. Das Ganze ist vor jetzt 2 Jahren lanciert worden. Interessant sind die Spieler, die es lanciert haben. Google, Bing, Yahoo waren die Gründungsväter dieser Initiative. Yandex, also die große russische Suchmaschine, kam später dazu. Und das erklärte Ziel ist, to create and support a standard set of schemas for structured data markup on web pages. Also so etwas wie ein kontrolliertes Kernvokabular, für die Auszeichnung des Web, der Webinhalte. Und ein kontrolliertes Vokabular, das in Grenzen erweiterungsfähig ist, dessen Erweiterung aber kontrolliert wird durch so etwas wie Redaktionskomitees. Interessant ist auch, dass dieser Entwurf schema.org ursprünglich beschränkt war, jetzt was seine Syntax angeht, auf einen zu RDF konkurrierenden Ansatz, das ist Microdata. Beide tun ähnliche Dinge, aber Microdata und RDF sind technisch nicht hundertprozentig kompatibel. Das ist wichtig zu wissen, wenn man sich über die Intentionen von Google in diesem Fall Klarheit verschaffen möchte. Es kam dann ein halbes Jahr später, weil alle laut geschrien haben, tatsächlich Unterstützung für RDF dazu. Inzwischen ist auch das meiste, was mit schema.org ausgezeichnet, tatsächlich in RDF ausgezeichnet. Aber um Ihnen jetzt zu zeigen, wie die Welt in diesem Paradigma aussieht, nochmal ein Beispiel. Das ist die schema.org-Konzepthierarchie. Und da sehen Sie, das ist ein sauber organisierter semantischer Baum. Es gibt Datentypen und dann gibt es Dinge, die ebenfalls wieder in einer sauberen, einfachen Konzepthierarchie organisiert sind. Das fängt an mit dem Root Thing. Und dann sehen Sie, hier wird es sehr, sehr detailliert bei Creative Work, denn die meisten der Inhalte, die heute mit schema.org ausgezeichnet sind, kommen aus der Content- und Medienindustrie. Da sehen Sie also, gibt es unglaublich viel. Aber auch hier gibt es, und das ist der Teilbaum, den ich Ihnen zeigen möchte, dann werden Sie sehen, das ist viel organisierter als im Linked Data Web. Das ist eine Person, diesen Begriff gibt es nur einmal in schema.org. Und das sind die Eigenschaften dann in der Folge, die für Personen definiert sind in schema.org, eine sehr übersichtliche Menge. Sie sehen, das ist eine endliche Menge von Eigenschaften und die wird auch nicht größer. Das heißt, das ist sehr schön kontrolliert, kontrollierbar und in gewisser Hinsicht ein überlegener Ansatz. Wenn Sie Beispiele finden wollen, wie dieses schema.org angewandt wird, dann gucken Sie sich diese URL hier an, die Structured Data Org Examples. Das will ich jetzt nicht machen, weil ich in der Zeit schon etwas weiter hinten liege. Die interessante Frage ist, ist das ein nobles Unterfangen, das wir unterstützen sollten, oder steckt hinter schema.org eine Agenda, die wir vielleicht nicht mögen? Diese Vermutung, dass es eine versteckte Agenda dahinter geben könnte, ist im Web allgegenwärtig. Sie wird genährt dadurch, dass Google nicht eben gesprächig ist, was solche Dinge angeht. Das nährt Paranoia und das nährt also Vermutungen, dass es dahinter eine versteckte Agenda gibt, wie in diesem Zitat hier von Darren Stewart. Schema.org appears to be linked data light with extremely limited support for vocabularies outside of the service. There is a subtle air of intimidation throughout the schema.org announcement and documentation. Again, I could just be paranoid, but this is Microsoft and Google we are talking about. Whatever happened to do no evil? Wo ist also die Motivation für schema.org? Warum benutzt Google nicht einfach RDF und versucht, das Linked Data Web besser zu machen, sondern setzt einen Gegenentwurf dagegen? Und warum tut Google das zusammen mit den härtesten Konkurrenten? Es lohnt sich, darüber nachzudenken, was diese vier dazu bringt, etwas zusammenzumachen in einem Kerngeschäftsbereich. Und es lohnt sich auch, darüber nachzudenken, warum sie eben gerade nicht den Mainstream-Standard RDF verwenden, sondern etwas leicht Verbogenes. Das heißt, die Frage ist letztlich, ist schema.org eine Reaktion auf Linked Open Data? Und wenn ja, was motiviert diese Reaktion? Und in gewisser Hinsicht steckt dahinter die Frage, für diejenigen von Ihnen, die den schönen Aufsatz kennen, von Eric Raymond, sind wir wieder bei dem Gegensatz angelangt, der schon mal in der Open Source Diskussion eine große Rolle gespielt hat. Bazaar, das wäre das Linked Data Web, versus Cathedral, das wäre jetzt in diesem Fall schema.org. Und die Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann, aber die sich für die Techniker von Ihnen sicher sofort stellt, wie hängt das jetzt alles zusammen mit Googles Knowledge Graph? Denn auch der Knowledge Graph, den Google vor einem guten Jahr mit großem Getöse postuliert hat, ist von Grundansatz nichts anderes als ein großer Linked Data Graph, aber eben mit etwas anderen technischen Mitteln unterfüttert mit einem Vokabular, das Google kontrollieren kann. Dazu gibt es unter dieser URL ein paar schöne Spekulationen. Auch das will ich jetzt mangels Zeit nicht zeigen. Das heißt, wir sind letztlich bei meiner Ausgangsfrage. Und ich behaupte, Google unternimmt diese ganze Anstrengung in dieser spezifischen Form, weil es letztlich um die Frage geht, wer Bedeutung und Verstehen im Web in Zukunft im Sinne auch von semantischer Nachhaltigkeit kontrollieren soll. Das heißt, letztlich geht es um die Frage, sind Webinhalte in Zukunft zensierbar oder nicht? Und die kann man unterschiedlich beantworten. Man kann sagen, nein, das hat mit Zensur alles nichts zu tun. Zensur hat immer einen Auftraggeber. Niemand hat Google einen Auftrag gegeben, so etwas zu tun. Und man könnte noch weitergehen. Man könnte sagen, nein, was Google hier macht, ist einfach Teil eines Spiels, das uns in den kommenden Jahren sehr beschäftigen wird, das ich ontologischen Darwinismus nennen würde. Das heißt, es werden Vokabulare konkurrieren für die Auszeichnung von Inhalten im Web. Es werden konzeptionelle Ansätze konkurrieren, um Webinhalte sichtbar und verstehbar zu machen und zu halten. Und einige davon werden überleben und andere eben nicht. Man kann auch sagen, ja, es handelt sich letztendlich um Zensur oder zumindest der Effekt ist ganz ähnlich wie in einem Outsourcing-Modell von Zensur. Der Effekt passt in Googles Geschäftsmodell, denn letztlich würde er, wenn das Schema.org-Vokabular überlebt, dazu führen, dass viele, viele User letztlich dann doch im Suchmaschinenumfeld verbleiben und nicht in diesem unkontrollierbaren Linked Open Data Web sich bewegen. Und damit könnte man dann letztlich sagen, vielleicht ist das alles sogar noch schlimmer als Zensur, denn die traditionelle Zensur war einfach der Versuch, Menschen daran zu hindern, die Resultate ihres Schaffens zu veröffentlichen. Das hat die Menschen immerhin noch nicht daran hindern können, etwas zu schreiben oder etwas zu malen. Denn die Sprache, die künstlerischen Hilfsmittel, die Menschen in der Vergangenheit verwendet haben, waren niemandes Eigentum. Mit Schema.org werden genau die Ausdrucksmittel im Web, die sie brauchen, um Dinge sichtbar und verstehbar zu machen, oligopolistisches Eigentum. Und damit geht es bei Schema.org wahrscheinlich letztlich darum, was gesagt werden kann, beziehungsweise nicht gesagt werden kann, und welche Aussagen effektiv wahrgenommen und welche einfach nicht registriert werden. Das heißt, wir sind weit, weit entfernt von anyone can say anything about anything. Es geht nicht um Geld, sondern um die Leitwährung des Web, um Aufmerksamkeit. Und letztlich damit dann auch um die Bedingungen der semantischen Nachhaltigkeit. Vielen Dank.
Was kann gesagt werden? Was kann Aufmerksamkeit erhalten in der gigantischen Kontextualisierungsmaschine namens Internet? Darum wird gerungen. Der Direktor der Universitätsbibliothek der Uni Löwen, Professor Stefan Gradmann, hat diese Auseinandersetzung in seinem Vortrag Die Archivierung des Wissens dargestellt.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Darum ging es bei der Veranstaltung Nachhaltigkeit in der digitalen Welt auch in der sich anschließenden Diskussion. Was soll bewahrt werden und wer entscheidet darüber? Darüber diskutierten Dr. Verena Metze-Mangold, ihres Zeichens Vizepräsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, der Präsident des Bundesarchivs, Dr. Michael Hollmann und Dr. Till Kreuzer von iRights, moderiert von Rechtsanwalt Dr. Paul Klimpel, der sich beim Netzwerk Collaboratory mit dem Thema kulturelles Erbe befasst.
Das kulturelle Erbe, so wie es die UNESCO in den Monuments-Konzept vertritt, ist ja relativ klar fassbar. Da gibt es irgendwie eine Kathedrale oder ein altes Gebäude und das ist jetzt ein Weltkulturerbe und das muss entsprechend geschützt werden und da darf es nicht reinregnen, es darf nicht abgerissen werden. Inwieweit passt dieses Konzept in die digitale Welt, wenn es darum geht, etwas zu erhalten, was nur noch digital vorliegt, was eben nicht mehr fassbar ist, was wie beispielsweise die Wikipedia nur noch eine strukturierte Darstellung von Wissen ist, inwieweit passt dieses Konzept des kulturellen Erbes der UNESCO dort oder wo muss es weiterentwickelt werden und inwieweit hat die UNESCO das auch schon konzeptionell weiterentwickelt?
Es gibt, das ist vorhin schon erwähnt worden, ein weiteres Programm, das heißt Memory of the World, das Gedächtnis der Welt, wie wir so schön übersetzen ins Deutsche. Und da gibt es unter anderem auch die Verpflichtung, ausgezeichnete Dokumentenerbe, Metropolis zum Beispiel als Film, oder der Autograph von Beethovens 9. als erste Sinfonie der Welt, bei der eben auch die menschliche Stimme zum Tragen kam und zugleich auch noch ein Libretto, das den Frieden besang, sozusagen den Weltfrieden, diese nun auch ins Welterbe zu erheben. Und das ist immer mit der Verpflichtung verbunden, sie zu digitalisieren, das heißt, der Welt zugänglich zu machen. Auch hier gibt es diesen Grundgedanken, das, was ausgezeichnet wird, ist zwar vielleicht örtlich irgendwo noch vorhanden in einem bestimmten Museum, der Autograph sogar in Bonn und in Paris zweigeteilt, aber es soll durch seine digitale Zugänglichkeit tatsächlich auch für alle Menschen offen zugänglich sein. Insofern ist sozusagen die Übertragung aus der analogen Welt in die digitale Welt geschaffen, was noch nicht geschaffen ist und worüber man sicherlich auch nachdenken wird, weiterhin nachdenken wird, ist, wie wir im Erbeprogramm weiterdenken können, wenn es tatsächlich nur noch digitales Erbe gibt, auf dem dann auch als Wissensbestand weiteres Wissen gebaut werden muss. Wie geht das denn? Und da sind wir dann eher im Bildungsbereich. Und da gibt es eine ganze Reihe von Programmen inzwischen, Open Resource Programs, wo man tatsächlich versucht, im Hinblick auf die immer noch bestehenden Abstände in der Welt, was Zugang zum Wissen anbetrifft, tatsächlich Schneisen zu schlagen durch solche Programme, damit Wissen zugänglich wird für jedermann an jedem Ort, ob er es nun bezahlen kann oder nicht. Aber das sind Anfänge, man muss es sagen.
Ich spüre in der Antwort ja schon, dass etwas, was mitschwingt, was auf so eine gewisse Erweiterung des Erbebegriffs auch hindeutet, was heute einfach sehr viel mehr ist, als man es früher, wo man es wirklich sehr genau festlegen konnte, auf bestimmte Gebäude oder bestimmte Objekte machen kann. Durch die digitale Welt, durch das Internet wird immer mehr Information geschaffen, immer mehr Objekte geschaffen und damit natürlich auch die Archive vor immer neue Herausforderungen gestellt und auch die Frage gestellt, ob und inwieweit sie das als Teil ihrer Aufgabe begreifen, das, was immer an Neuem dort passiert, ebenfalls zu bewahren und zu archivieren. Das Bundesarchiv hat ja einen relativ klaren gesetzlichen Auftrag, was es machen will, was es machen soll und tut dies. Wenn Sie in die USA schauen, Herr Dr. Hollmann, dann sehen Sie, dass dort die Library of Congress beispielsweise angefangen hat, das komplette Twitter-Archiv als Teil Ihres Archivs zu begreifen und zu übernehmen. Deshalb meine Frage an Sie, wie ist das eigentlich jetzt unabhängig von Ihrem gesetzlichen Auftrag, den Sie als Behördenchef natürlich vertreten, wollen Sie eigentlich sehr viel mehr tun als das, was Sie im Moment archivieren? Oder sagen Sie, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich im Moment noch nicht damit beschäftigt bin, irgendwie einen Tweet von Bastelmaus, hallo, heute schmecken die Himbeeren aber gut, auch noch archivieren zu müssen?
Letzteres. Eigentlich bin ich ganz froh, dass wir diesen Zugang gar nicht nehmen können, weil das weit außerhalb unserer Reichweite ist. und auch nicht in der klaren Fortentwicklung unseres gesetzlichen Auftrags besteht, der zunächst darin besteht, jetzt, ich beziehe das auf das Bundesarchiv als Staatsarchiv, darin besteht, dass wir dauerhaft überliefern, wie dieser Staat verfasst war, wie er organisiert war und wie zumindest auf der Ebene des Bundes die wesentlichen Entscheidungen gefallen sind und wie sie unser Leben geprägt haben und fortentwickelt haben. Für mich ist Erinnern und Archivieren immer eine Frage von Identität. Und normalerweise sind natürlich die Archive der Ort, an dem die Bausteine dieses Erinnerns und der Identität bereitgehalten werden in einer Art und Weise, die jedermann gleichermaßen zugänglich ist, sodass jeder an diesem kollektiven Gedächtnis mitwirken kann, an der Fortentwicklung dieses kollektiven Gedächtnisses mitwirken kann, ganz im Gegensatz zu der Zeit vor 150, vor 200 Jahren, als Staatsarchive Einrichtungen des Staates waren, um zu lenken, wie die Geschichte eines Staates zu verstehen ist, in der Regel teleologisch, hier in Preußen natürlich borussianistisch, um klarzumachen, dass die ganze Weltentwicklung seit der Schöpfung darauf hinauslief, dass eines Tages der Staat Preußen entsteht und Wilhelm II. Als König von Preußen und Kaiser von Deutschland hier regiert. Solche Geschichtsbilder gibt es auch heute noch, man nennt sowas Narrative. Und natürlich ist jede Gemeinschaft daran interessiert und damit auch jeder Staat und jede Gesellschaft, solche Narrative zu entwickeln. Aber die Archive sind der Ort, solche Narrative kritisch zu überprüfen und gegebenenfalls weiterzuentwickeln. Jetzt könnte man natürlich sagen, in ein solches Narrativ gehört auch, wie hieß Mausi? Dazu, aber natürlich muss man in irgendeiner Form die Dinge begrenzen und versuchen, eine Linie zu ziehen, die letztendlich natürlich etwas mit Wert und Bewertung zu tun haben. Nicht unbedingt jetzt, dass es nicht interessiert und nicht erinnerbar, erinnerungswürdig wäre, was Mausi denkt, aber die Frage ist natürlich, in welchem Kontext soll es erinnert werden? Und das ist natürlich ein Problem unserer Gesellschaft, die multipolar ist. Der Staat ist ja nur einer der Pole in diesem Staat, sodass es nicht die Gesamtaufgabe des Staates sein, oder nein, nicht die Aufgabe des Staates insgesamt sein kann, all das, was so in unserer Gesellschaft existiert, auch in irgendeiner Form festzuhalten. Letztendlich würde, wenn der Staat diese Aufgabe übernehmen wollte, auch immer gleich eine Big Brother-Unterstellung dahinter stehen, nämlich, dass der Staat auch alles unter Kontrolle bekommen kann. Wir haben es ja eben gehört, Paranoia ist ein Phänomen, das kann einem gerade in diesem Feld schon mal unterstehen. Und nur, dass ich paranoid bin, heißt ja nicht, dass ich nicht wirklich verfolgt werde. wir verfolgen da viel stärker ein Konzept, das sich arbeitsteilig so aufstellt, dass wir natürlich erwarten, dass in der Breite der Gesellschaft Menschen sich für ihre eigene Überlieferung, sage ich jetzt erstmal, zunächst verantwortlich fühlen und erst da, wo wichtige, essentielle, integrale Bestandteile dieser Gesellschaft verloren zu gehen drohen, würden wir uns dann in die Pflicht nehmen lassen. Allerdings muss man sagen, das Ganze findet bei uns in einem sehr engen Rahmen statt. Und dieser enge Rahmen ist personell und finanziell ein Prokrustesbett, sodass wir also sehr gut aufpassen müssen, in welche Richtung wir versuchen wollten, unsere Aufgaben auszuweiten.
Ich finde interessant, dass in Ihrer Antwort ja deutlich worden ist, dass das Recht durchaus auch etwas Schützendes hat. Es schützt Sie nämlich in dem Rahmen, den es Ihnen gibt, davor, dass Sie sich auch mit, sagen wir mal, Alltagsbanalitäten auseinandersetzen müssen und gibt ihnen einen klaren Rahmen vor, innerhalb derer auch dann Bewertung stattfindet. Was tatsächlich nachhaltig als kulturelles Erbe überliefert wird oder was nachhaltig bewahrt wird, ist in der Tat sehr stark auch geprägt davon, was für Vorgaben das Recht macht. Und das ist jetzt die Überschrift für die nächste Frage, die an Till Kreuzer geht. Inwieweit ist selbst in einer Gesellschaft wie unserer oder in einem Staat, wo es keine klare Zensur gibt, inwieweit wirkt das Recht heute bestimmen darauf, was im digitalen Umfeld erhalten wird und was nicht, was bewahrt werden darf und was nicht. Und wo verhindert das Recht möglicherweise auch, dass bestimmte Dinge erhalten werden, die vielleicht erhaltenswert ist. Man hört das ja, viele Vertreter sind hier aus Gedächtnisinstitutionen, die immer wieder über Schwierigkeiten mit rechtlichen Rahmenbedingungen auch klagen. Wo sind da vielleicht die Wirkungen des Rechts dahingehend, was erhalten wird und was nicht?
Ja, das ist ein weites Feld. Ich würde erst mal sagen, das Recht ist zumindest wertneutral, was die Frage angeht, ob es erhaltenswert ist oder nicht, spielt jedenfalls nach den Rechtsordnungen, die hier verhindernd wirken können, insbesondere Urheberrecht, im Prinzip keine Rolle. Also es geht nicht darum, also urheberrechtlich betrachtet ist es völlig irrelevant, ob das ein toller Inhalt ist oder ein wichtiger, ein kulturell hochwertiger oder nicht, sondern es geht um die Frage, ist es geschützt oder nicht, und wenn es geschützt ist, dann wirkt das Urheberrecht, und das ist ja das, mit dem Sie sich wahrscheinlich fast jeden Tag irgendwie auseinanderzusetzen haben. So eine sehr wirkungsstarke Materie, die im Prinzip hinzugekommen ist in letzter Zeit, die früher mehr oder weniger keine Rolle gespielt hat. Und daran sieht man schon das Problem. Es wird einfach meines Erachtens zu viel über Recht diskutiert, wenn es eigentlich um Archivierung gehen sollte. Ja, es wird viel zu viel darüber diskutiert, und daran zeigt sich, das Problem ist. Also jede Diskussion, auf der ich bin, zeigt das Problem. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein, ja? Weil dann hätte man das Problem nicht. Ich würde sagen, es sollte keine urheberrechtliche Frage sein, ob man etwas archivieren kann oder nicht. Und ich würde sogar vermuten, dass das eigentlich weitgehend auch politisch Common Sense ist, dass das nicht so sein sollte. Das Problem liegt allein darin, dass das, was Katrin Passig vorhin gesagt hat, auch im Urheberrecht stattfindet. Man haftet halt sehr stark an dieser Vorstellung von Gegenständen und weniger, und es geht bei diesen Fragen, die da zu lösen sind, urheberrechtlich, darf ich etwas archivieren oder nicht, eben weniger um den Inhalt als um die Verpackung sozusagen, was einigermaßen erstaunlich ist, weil das Urheberrecht ja ein Immaterialgüterrecht ist. Also es bezieht sich ja überhaupt nicht auf die Buchhülle oder sowas, sondern es bezieht sich auf den Text. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Archivierungsregeln von dem Umstand immer noch ausgehen, dass hier ein Buch ist oder hier im Regal steht ein Buch in einer Gedächtnisorganisation, und wenn dieses Buch da ist, dann darf ich eine Archivkopie von diesem Buch machen. Man muss also so, es wird im Gesetz als Original, was im Bestand vorhanden ist, formuliert und beschrieben, was natürlich mit den Problemen, über die wir heute geredet haben, im weitesten Sinne überhaupt nichts mehr zu tun hat, weil könnte man zum Beispiel die Frage stellen, wie soll ein Auftrag Webinhalte, die originär und ausschließlich im Web vorhanden sind, zu archivieren, wie kann er in Einklang gebracht werden mit der Vorgabe, dass man ein eigenes Original besitzt. Ja? Niemand besitzt ein eigenes Original von einem Webinhalt, weil es gibt keinen Besitz und es gibt kein Original. Ja? Also insofern bedarf es einfach einer Anpassung der Denkweise. Und die sollte in die Richtung gehen, dass man sagt, also im Prinzip ist das der öffentliche Auftrag, das kulturelle Erbe, wie auch immer man das dann definiert, was auch immer darunter fällt, nach Wertung, nach Auswahl etc., zu schützen, sollte ein übergeordneter Grundsatz sein, der eben im Urheberrecht verhaftet ist und wo dann steht sozusagen, wenn das gemacht wird von solchen Institutionen, die den Auftrag haben, dies auch zu tun, dann ist das erlaubt, Punkt. Aber so sind die Regeln bisher nicht, und dass sie in nächster Zukunft so sein werden, ist auch im Moment nicht absehbar, und ich fürchte, da ist einfach sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten, und insofern ist es vielleicht doch wieder ganz gut, dass ich hier bin und auch bei anderen Veranstaltungen, wo dieses Thema immer wieder aufkommt, bin, um das einfach mal reinzuhämmern in die Köpfe derjenigen, die zu entscheiden haben darüber, wie solche Rechte ausgestaltet sind. Das ist eben mit dieser Verhaftung am Original oder am Gegenstand einfach nicht mehr viel zu holen ist, in der jetzigen Zeit und in der Zukunft schon gar nicht.
Ich denke, das, was der Till angesprochen hat, kann man auch noch mal auf einer anderen Ebene betrachten. Wenn man sich die schlichte Frage stellt, wer oder was entscheidet eigentlich darüber, an was wir uns erinnern, dann kommen sehr viele Dinge in den Blick. Beispielsweise das, was wir eben gesehen haben, semantische Codes, die bestimmte Kontexte herstellen, ermöglichen oder verbieten. oder die Regelungen aus der analogen Urheberwelt mit den entsprechenden gesellschaftspolitischen Vorstellungen, dass eine Gedächtnisinstitution eben ein Buch im Schrank haben muss und dann davon ein Digitalisat machen darf, aber auch bitte nur eins, bedeutet einfach, dass wir in einer Zwischenzeit leben, denke ich, in der sozusagen einerseits unsere Vorstellungsvermögen noch sehr stark aus der sehr analogen Welt kommt und andererseits Vorgänge passieren im Netz selber bereits, die sozusagen die vollendete Zukunft schon vorausnehmen und uns mit der Möglichkeit von proprietären Systemen, die über uns alle entscheiden, das sind ja private Systeme, wenn man an die Firmen denkt, die dieses neue Programm Schema.com entwickeln. Das heißt, wir haben es da auch mit einem völlig anderen Gesellschaftsbild zu tun. Und ich würde gerne mal zurückkommen auf einen Satz von Enzensberger, der mal gesagt hat, Erbe oder jede Art von kultureller Artefakte, Ausdrucksformen kann man sagen, sind ebenso kulturbestimmt, wie sie kulturbestimmend sind. Was er damit auf eine sehr schöne Formel bringt, ist systemisches Denken. Alles, was uns prägt sozusagen, was unsere Herkunft hergibt, ist sozusagen geeignet, auch institutionell bis in unsere Rechtsformen hinein. Das Recht ist ja auch ein Stück unserer Kultur und unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht zwischen Europa beispielsweise und den USA oder Europa und China. Es ist ein Teil unserer Kultur, unserer kulturellen Vorstellung, wie wir unser Recht organisieren. Und worauf ich hinaus will, ist, dass wir selber, glaube ich, überprüfen müssen, mit was für einem Gesellschafts-, auch Weltbild wir an die Gestaltung der Zukunft herangehen, die wir in einer Zwischenzeit sind. Wir haben heute Nachmittag mal darüber diskutiert, dass wir in jeder Zeit, wo es eine neue Technik gab, eigentlich am Anfang Erinnerung verlieren, weil wir noch gar nicht in der Lage sind, sozusagen mitzukommen, was sich da so dramatisch verändert. Und nicht umsonst redet man ja auch von der digitalen Revolution, die vergleichbar ist mit der Gutenberg-Zeit. Das ist eine Art Zeitumbruch, eine neue Ära oder sonst irgendetwas, was da beginnt. Und wir müssen sie gestalten. Und ich glaube, wir müssen uns über diesen Auftrag sehr klar sein angesichts der Tatsache, das hat mich schon eben sehr erreicht, was Herr Grottmann uns da vorgetragen hat, dass es eben längst Institutionen gibt, die über neue Kontextualisierungen, das heißt ja nichts anderes als Zusammenhänge zu schaffen, die unser Weltbild dann wieder neu bestimmen. Ich möchte das nur mal so als Anregung fast ein bisschen auf der Metaebene weitergeben, weil ich glaube, genau um solche Fragen geht es und auch um die Frage, wie wir ordnungspolitisch, rechtspolitisch mit solchen Einsichten umgehen.
Das letzte Wort in unserem Auszug aus der Podiumsdiskussion zur Frage, was soll bewahrt werden und wer entscheidet darüber, hatte die Vizepräsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, Dr. Verena Metze-Mangold. Die Podiumsdiskussion war Teil der Veranstaltung der Initiative Nachhaltigkeit in der digitalen Welt, die am 31. Mai 2013 im Jüdischen Museum Berlin stattgefunden hat.
D-Radio Wissen. Hörsaal.